NFL, der Football-Podcast.
Wow, was für ein Thursday Night Game haben wir da erlebt. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert über das Ergebnis. Ich habe weder mit so viel Punkten noch mit so wenig Spannung auf der einen Seite und vor allem auch nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Das zieht mir gerade immer noch so ein bisschen die Socken aus, das Spiel an sich, aber erst gleich, denn wir wollen auch noch über ein paar Neuigkeiten sprechen, die ich rausgekramt habe, die vielleicht ganz interessant sein können. Und dann möchte ich natürlich noch über unsere One and Five reden, die Top 5 Spiele an diesem Spieltag und das alles natürlich
real quick.
Na, ich hoffe, das kriegen wir hin. Dann fangen wir doch mit den Neuigkeiten an. Und zwar mit den New York Jets. Da ist ja irgendwie immer was losgefühlt. Die spielen jetzt am Wochenende gegen die Denver Broncos. Und das Spiel hat es in sich wahrscheinlich sogar eher neben dem Platz an der Seitenlinie als auf dem Feld. Denn, vielleicht erinnert ihr euch, der Offensive Coordinator der Jets, Nathaniel Hackett, war in der letzten Saison bei den Denver Broncos noch Head Coach und wurde von seinem Nachfolger Sean Payton ziemlich niedergemacht, würde ich es mal sagen. Der hat sowas gesagt wie, das mag einer der schlechtesten Coaching-Jobs in der Geschichte der NFL gewesen sein. Da ist Sean Payton ja immer ganz gut drin, Leute vor den Bus zu werfen. Die Jets sind jetzt natürlich gerade so ein bisschen auch Rache auf und wollen sich für ihren Offensive Coordinator so ein bisschen rächen an den Broncos. Das könnte interessant werden, denn Sean Payton hat ja schon mal die Quittung bekommen gegen die Dolphins vor 2 Wochen. Da hatte er ja über Tua Tagovailoa vorher nichts Gutes gesagt. Mal sehen, ob die zweite Rache, die dieses Mal wieder aus der AFC East kommt, nämlich von den Jets, ob die dieses Mal auch sitzt. Das wäre natürlich eine große Überraschung. Das Spiel könnte vor allen Dingen an der Seitenlinie und auf dem Platz interessant sein, wenn die Offense der Jets auf dem Feld ist. Da schwört man Rache an Sean Payton und will eben zeigen, dass Nathaniel Hackett eben der richtige Mann ist und dass der Offensiv eben doch ganz schön was auf dem Kasten hat. Das wird sehr interessant zu sehen sein, denn die Jets haben dieser Saison offensiv noch nicht so wirklich geglänzt. Mal sehen, ob das diese Woche gelingen wird. Sonntag um 22.25 Uhr ist Kickoff, dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Außerdem trennen sich die Chicago Bears von Chase Claypool. Der Wide Receiver wird jetzt ins sonnige Miami reisen und dort in einer Power Offense ein neues Zuhause finden. Das hat bei den Bears in Windy City überhaupt nicht funktioniert. Insgesamt 18 Catches für 191 Yards und ein Touchdown in 10 Spielen. Das sind ganz andere Zahlen als in den ersten 2 Jahren bei den Pittsburgh Steelers. Da hat er 9 Touchdowns und 850 Yards plus produziert. Deswegen hat man ihn auch geholt. Das Versprechen hat sich in Chicago nicht erfüllen lassen. Mal sehen, wie es im sonnigen Florida läuft und Claypool sich da vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Mike McDaniel ist auf jeden Fall sehr zuversichtlich und sagt, sie brauchen auf jeden Fall Hilfe auf der Wide-Receiver-Position. Und naja, gute Wide-Receiver kann man offensichtlich nicht genug haben. Und weil wir gerade bei den Bears sind, wieso reden wir nicht über die Überraschung am Donnerstagnacht? Denn damit hat, glaube ich, wirklich niemand gerechnet. Die Bears schlagen die Washington Commanders auswärts 40-20. Und das hat sich nicht nur irgendwie angedeutet in der ersten Hälfte, sondern war eher so wie ein Schlag ins Gesicht für die Commanders. 27-3 ist man in der ersten Halbzeit schon outgescored worden. Das sah schon gar nicht gut aus und irgendwie lag da auch schon gar keine Spannung mehr in der Luft, bis die zweite Hälfte angelaufen ist. Denn da sind die Commanders erstmal richtig gut zurückgekommen. Man hat 11 Punkte gescored, also einen Touchdown, eine Two-Point-Conversion und danach immerhin noch ein Field-Goal. Das sah alles wieder ein bisschen offener aus und ich glaube, die Fans aus der Hauptstadt haben schon wieder so ein bisschen gewagt zu hoffen. Das war dann aber leider am Schluss etwas zu optimistisch. Normalerweise würde ich jetzt erstmal anfangen, die Leistung der Quarterbacks unter die Lupe zu nehmen, aber heute mal nicht, denn wir müssen über DJ Moore sprechen. Der Wide Receiver der Chicago Bears hatte am Donnerstag nachts das Spiel seines Lebens. Ich glaube, anders kann man das gar nicht mehr bezeichnen. Denn mit 8 Receptions, 230 Yards und 3 Touchdowns hat der Gute sich, glaube ich, in die Herzen aller Fans gespielt. Und insgesamt sage und schreibe, 143 Yards von diesen 230 waren Yards after Contact. Das heißt, die Würfe waren jetzt nicht alle so extrem weit, so im Schnitt um die 10 Yards. Aber er hat eben noch deutlich mehr draus gemacht. Mal abgesehen davon, 83 Yards after Contact. Aber bei den Bears hat nicht nur das Passspiel funktioniert, denn Khalil Herbert hat mit 10 Carries und 76 Yards, auch in der ersten Hälfte zumindest, richtig gut Alarm gemacht. Dem wurde dann aber ein Ende gesetzt durch seine Knöchelverletzung und damit waren die Bears dann, was das Laufen angeht, erstmal ausgeschaltet. Justin Fields mit wirklich sehr soliden Zahlen, 29 Passversuche, 15 davon angebracht, 282 Yards erworfen und 4 Touchdowns, ist natürlich aller Ehren wert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie über den jungen Mann geschimpft worden ist. Ich nehme mich da auch nicht aus. Ich war auch nicht glücklich mit der Leistung, die ich da gesehen habe. Auf der anderen Seite Sam Howell, 37 von 51 Passversuchen an den Mann gebracht, 388 Yards, 2 Touchdowns, aber auch eine Interception. Und aus der Interception haben die Bears dann auch schon das Maximum gemacht, nämlich einen Touchdown. Leider Sam Howell auch der Rushing Leader der Washington Commanders gewesen mit 4 Carries und 19 Yards. Das waren gar keine normalen Carries, würde ich sagen, denn der hat sich wirklich teilweise mit so viel Willen noch durchgewurschtelt und war schon so oft fast gesackt und hat sich dann irgendwie noch rausgemogelt. Hut ab dafür, das sah teilweise wirklich sehr abenteuerlich aus und die 19 Yards waren alles andere als geschenkt. Logan Thomas als Wide Receiver auf der Commanders-Seite mit 9 Receptions und 77 Yards und einem Touchdown. Leider auch einem Fumble, der dann eben auch wieder so ein bisschen der Genickbruch war für die Commanders. An sich wäre mehr drin gewesen, wenn man das Spiel nicht in der ersten Halbzeit schon so passiv hergegeben hätte. In der zweiten Hälfte hat man dann gesehen, wozu die Commanders in der Lage wären, theoretisch. Aber das war dann einfach nicht mehr machbar. Der Druck war zu groß, Sam Howell eben auch noch zu jung. Und deswegen haben die Bears verdient, überraschend und doch ganz unterhaltsam 40-20 in Washington den Sieg mit nach Hause genommen und sind somit nicht mehr sieglos in dieser Saison und machen die NFC North vielleicht noch ein klein wenig interessanter. Jetzt aber rein in 1-5, meine absolute Lieblingskategorie, die Vorfreude auf die 5 vermeintlich spannendsten Spiele des Wochenendes. Vermeintlich natürlich. Wissen kann man es nicht, aber es macht einfach viel Spaß, sich vorher damit zu beschäftigen. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, dass es losgeht. Anfangen möchte ich diesmal wieder ganz langweilig chronologisch mit den Jacksonville Jaguars, die bei den Buffalo Bills zu Besuch sind nicht in Buffalo, sondern in London. Also zweites London-Game der Saison. Und die Jacksonville Jaguars mal auswärts in London, kann ja auch mal sein. Und das Spiel habe ich mir rausgesucht, weil die Buffalo Bills eigentlich ganz schön favorisiert sind und man eigentlich denken könnte, ach, das macht Josh Allen schon mit der Offense, das wird überhaupt gar kein Problem. Aber ich denke auf der anderen Seite, die Jaguars einen großen Vorteil haben, nämlich die sind schon in London, die haben sich schon akklimatisiert, klar, nicht das gleiche Stadion, okay, aber keine Reise direkt vor dem Spiel. Und das ist, glaube ich, wirklich ein extrem großer Vorteil, mal abgesehen davon, dass die Jaguars gegen die Falcons in der letzten Woche vielleicht nicht perfekt gespielt haben, aber da schon zu sehen war, dass die Defense wirklich funktioniert und klicken kann, wenn man da offensiv noch so ein paar Stellschrauben stellt. Sagt man das so? Stellschrauben verstellt? Die dreht man, oder? Wenn man da Stellschrauben dreht, dann lässt sich da vielleicht was machen. Natürlich, die Buffalo Bills sind laut Orakel zu fast 80% Favorit und naja, dem kann man eigentlich nicht widersprechen. Ich mag es jetzt aber trotzdem machen. Vielleicht hat jetzt der Höhenflug der Bills mal ein Ende. Und die Jaguars zeigen, dass London eben doch ihr zweites Zuhause und eigentlich fast das eigene Wohnzimmer ist. Ich entscheide mich da jetzt einfach nach meinem Bauchgefühl für die Jacksonville Jaguars. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir am Donnerstag schon eine Überraschung erlebt haben und dass ich dafür jetzt irgendwie ein bisschen weiter offen bin. statistisch gesehen sieht das natürlich alles ziemlich eindeutig aus, aber wie ich ja schon in der allerersten Folge von OneFL gesagt habe, Statistik ist eben auch nicht alles. Bevor ich es vergesse, das Spiel findet heute um 15.30 Uhr statt, also wartet wieder ein langer, spannender Football-Sonntag auf uns. Mal sehen, wer da gewinnt, das Bauchgefühl oder doch die Statistik. Als zweite Partie auf meinem Zettel habe ich mir die New Orleans Saints aufgeschrieben, die nach New England zu den Patriots reisen, um dort ihren Rekord aufzuhübschen. Im Moment gerade 2-2. Das wäre schön, wenn der positiv werden würde, um dann auch in der NFC South bestehen zu können und weiter im Rennen zu bleiben. Während für New England geht es darum, nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Denn mit 1-3 sieht das alles andere als gut aus. Das große Orakel sagt voraus, dass die Patriots ganz knapp im Vorteil sind mit 53%. Da kann natürlich alles das Zünglein an der Waage sein. Wir haben die Partie von Derek Carr gegen Mac Jones. Beide in dieser Saison offensiv eher durchschnittlich, würde ich sagen. Carr mit 2 Touchdowns und 2 Interceptions, während Jones mit 5 Touchdowns und 4 Interceptions sich beide bis jetzt noch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Man muss dazu sagen, Derek Carr ist im Moment noch questionable. Sowohl auf der Running Back Position als auch auf der Receiver Position gibt man sich da irgendwie die Klinke in die Hand und hat da keinen so richtigen Unterschiedsspieler, an dem man irgendwie was festmachen könnte. Denn natürlich ist Taysom Hill ein spannender Spielertyp und der kann einiges und kann eben auch den Unterschied machen, ist aber bis jetzt noch nicht passiert. Also, was erwartet uns bei dem Spiel? In erster Linie würde ich sagen, hoffentlich auf jeden Fall wieder eine starke Defense der New England Patriots, denn das war die einzige Stärke, die man bei dem Team, mal abgesehen von Bill Belichick, am Anfang der Saison ausmachen konnte. Und bei den New Orleans Saints muss einfach offensiv mehr kommen. Man erwartet natürlich auch was von der Neuverpflichtung Derek Carr, dass er in New Orleans irgendwie den Unterschied machen kann. Meine Prognose für das Spiel, die New England Patriots schaffen es irgendwie in einem vielleicht nicht punktereichen, aber trotzdem defensiv sehr interessanten Spiel, das Ruder rumzureißen und gehen 2-3. Es wird, glaube ich, für Offensivliebhaber jetzt nicht unbedingt der allergrößte Leckerbissen sein, aber wer eine gepflegte Defense mag, wird da hoffentlich belohnt. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wenn es wenig Punkte gibt, es wenigstens an den guten Defenses der Teams liegt und nicht daran, dass offensiv nichts funktioniert. Das finde ich immer irgendwie gruselig und macht einfach keinen Spaß anzuschauen. Beim dritten Matchup denkt man wahrscheinlich im ersten Moment, was soll denn da spannend sein, wenn die Eagles bei den Los Angeles Rams zu Hause spielen? Das kann doch eigentlich nur eine klare Sache sein. Der Rekord sagt 4-0 für die Eagles und 2-2 für die Rams. Das ist schon deutlich besser als erwartet für das Team aus Los Angeles. Die 4 Spiele, die die Rams gemacht haben, egal ob nun gewonnen oder verloren, waren alles welche, die eigentlich einen sehr positiven Touch hatten. Gut, Matthew Stafford hat jetzt erst 3 Touchdowns und 5 Interceptions geworfen. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse, aber dafür eben auch 1200 Yards plus. Das darf man auch nicht vergessen. Und die Completion Rate ist auch vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite Jalen Hurts mit 959 Yards, 5 Touchdowns und 3 Interceptions, also genau umgedreht. Solide ist da, glaube ich, das richtige Wort. Der Unterschied bei den Rams hat auf jeden Fall Puka Nacua gemacht. Der Rookie bricht gerade alle Rekorde und löst überall Begeisterungsstürme aus. Das gibt natürlich dem ganzen Team auch Energie und Motivation. Weswegen ich da die Rams wirklich nicht abschreiben wollen würde, das wäre mir, glaube ich, zu voreilig. Das Spiel findet übrigens heute Abend um 22.05 Uhr statt und könnte ein richtiger Knaller werden. Denn die Eagles gewinnen gerade alles in dieser Saison, aber die Rams haben das Momentum und die zeigen der ganzen Footballwelt auch, dass sie den Willen haben und man sie in dieser Saison nicht einfach abschreiben darf. Ich kann mir vorstellen, das wird eine ganz enge Kiste. Glaube aber, dass Philadelphia am Schluss irgendwie vielleicht doch noch die Nase vorn hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Philadelphia über die Rams hinwegfegt. Dafür ist das Team aus Los Angeles in der Saison einfach viel zu stark. Angekommen sind wir jetzt bei dem Spiel der Woche. Und da gibt es wirklich nur eins, das den Titel verdient, nämlich das Spiel zwischen den Dallas Cowboys im sonnigen Kalifornien gegen die San Francisco 49ers. Das Spiel findet heute Nacht um 2.20 Uhr statt. Es lohnt sich also, wach zu bleiben. Und Die 49ers dürfen sich gegen die zweitstärkste Defense der Liga versuchen zu behaupten. Das wird keine leichte Aufgabe. Gleichzeitig ist man in der Kategorie auf Platz 5, also ein bisschen schlechter als vorher erwartet, aber die Saison ist ja immer noch jung. Auf der anderen Seite sind die Cowboys aber offensiv gerade relativ enttäuschend auf dem 19. Platz, während die 49ers da den 4. belegen. Das heißt, so wie ich es gerne sehe, die 49ers sind auf jeden Fall das komplettere Team, das ausgeglichenere Team und der Lauf ist natürlich auch nicht wegzureden, denn auch die 49ers wie die Eagles sind 4-0 in die Saison gestartet, damit im Moment ungeschlagen, während die Cowboys sich einen kleinen Patzer gegen die Cardinals geleistet haben und damit 3-1 stehen. Das große Orakel tendiert knapp in Richtung Kalifornien, aber das ist wirklich minimal und aus dem Grund glaube ich auch, das Spiel müsste es eigentlich in sich haben und zwar auf beiden Seiten des Balls. Offensiv als auch defensiv ist da einiges geboten. Wenn man sich die Spieler der beiden Teams anschaut, sticht einmal als erstes Christian McCaffrey ins Auge, förmlich, rushing, technisch, bei 80 Carries, 459 Yards und 6 Touchdowns. Alleine das ist ja schon erwähnenswert, mal abgesehen davon, dass der Gute auch zwischendurch mal einen Ball fängt. Darf man ja auch nicht vergessen. Auf der Quarterback-Seite, Dak Prescott im Moment gerade noch nicht so ganz angekommen. Das schwankt zwischen Genie und Wahnsinn. 908 Yards, 4 Touchdowns und eine Interception. Das heißt, der ist auf jeden Fall solide und sicher, aber eben auch kein Outperformer. Während Brock Purdy mit 1019 Yards und 5 Touchdowns schon ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Beide Quarterbacks leben aber in erster Linie von ihren starken Spielern in der Offense. Die Waffen, die beide zur Verfügung haben, sind aller Ehren wert. Was ich da auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist die Situation bei den 49ers, denn da sind wieder viel zu viele Spieler questionable. Wir haben Elijah Mitchell, den Running Back, Deebo Samuel, der Wide Receiver, Joanne Jennings, der Wide Receiver, Dre Greenlaw, der Linebacker und Javarius Ward, der Cornerback. Das ist sehr viel wichtiges Personal. Auf der anderen Seite Micah Parsons, der Linebacker von den Cowboys, auf jeden Fall auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Der Rest des Teams aber fit und startklar sein sollte. Bei beiden Teams geht es ganz klar darum, den Division-Sieg im Fokus zu behalten. San Francisco im Moment auf Platz 1, direkt gefolgt von Seattle, die 3 und 1 stehen. Das heißt, da ist auf jeden Fall nicht viel Luft. Genauso bei Dallas, die liegen auf Platz 2, direkt hinter Philadelphia mit 3 und 1. Da darf man sich jetzt auch keinen Patzer leisten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und bei der Partie lasse ich mir auch nicht den Hinweis zu den Turnover-Ratios nehmen. Die Dallas Cowboys sind mit plus 9 damit auf Platz 1 in der Liga. Das ist ein extrem starker Wert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man 10 Bälle gewonnen hat und nur einer verloren ging. Das ist einfach bärenstark. Während die San Francisco 49ers bei plus 4 stehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man hat insgesamt nur einmal den Ball durch einen Fumble abgegeben und 5-mal den Ball durch einen abgefangenen Pass wiedergewonnen. Also dabei auf jeden Fall ein kleiner Vorteil für die Cowboys, die in der Kategorie auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt sind. Mein Tipp zu dem Spiel, es wird auf jeden Fall knapp und die 49ers bleiben in der Division auf Platz 1, während die Dallas Cowboys sich noch gedulden müssen, was die Spitze der Division angeht. Spiel Nummer 5 findet in der Wüste von Nevada statt. Die Las Vegas Raiders empfangen die Green Bay Packers. Und ich würde sagen, für die Raiders geht es um deutlich mehr, denn man ist gerade in der AFC West auf dem 3. Platz und hat das Problem, dass die Division an sich als eine der stärksten gilt und man im Moment gerade gleich auf mit Denver ist, was die Win- und Loss-Percentage angeht, während Kansas City sich schon so ein bisschen auf den Weg macht, mal wieder die Division zu gewinnen. Und die Chargers sind sich da noch etwas unsicher, wohin die Reise gehen soll. Während auf der anderen Seite die NFC North gerade doch eher schwächelt, auch wenn Chicago jetzt mal gewonnen hat und Minnesota das auch hinbekommen hat, mal einen Sieg einzufahren, muss man in Green Bay doch auch schauen, dass man den Anschluss auf Detroit nicht komplett verliert. Die sind gerade 3-1 und erfüllen die Erwartungen, die man an sie in dieser Saison hat, auf jeden Fall vollends. Auch bei diesem Spiel sind die Statistiken relativ ausgeglichen, was die Total Yards angeht, die man erzielt hat, als auch die Yards, die man zugelassen hat. Das nimmt sich da auf jeden Fall nicht viel. Jordan Love in seiner ersten wirklichen Saison als Starter bei den Green Bay Packers im Moment viel Licht und auch ein bisschen Schatten. Das wechselt sich so ein bisschen ab. Aber ich glaube, in Green Bay kann man durchaus zufrieden sein. Und da ist ganz viel Entwicklungspotenzial. Da geht es ja auch ein bisschen um Sicherheit und Selbstvertrauen. Mit 901 Yards und 8 Touchdowns und leider auch 3 Interceptions sieht das zumindest mal ganz gut aus. Während Jimmy G questionable ist, da weiß man auch nicht, wo da die Reise hingeht. Im Moment 709 Yards, 5 Touchdowns und 6 Interceptions. Über den Pass läuft es da noch nicht so ganz, wenn denn da nicht Davante Adams wäre, der mit seinen 33 Receptions und 397 Yards und insgesamt 3 Touchdowns auf jeden Fall der Spieler bei den Raiders ist, der den Unterschied machen könnte. Während sich das so ein bisschen bei den Green Bay Packers verteilt und auch das Laufspiel stottert bei den beiden Mannschaften ordentlich. AJ Dillon, 44 Carries mit 118 Yards, und Josh Jacobs, 62 Carries mit 166 Yards und einem Touchdown. Das ist irgendwie alles nicht das, was man sich wünscht und erwartet. Deswegen glaube ich, das Spiel wird hoffentlich durch die Defense entschieden und nicht nur durch fehlerhafte Offensive Plays. Das große Matchup-Orakel sagt voraus, dass die Green Bay Packers mit 55%iger Wahrscheinlichkeit das Spiel für sich entscheiden werden. Das sagt alles, aber auch nichts. Das sieht auf jeden Fall alles sehr ausgeglichen aus. Und ich bin einfach gespannt, wie Jordan Love auftreten wird nach seiner Niederlage gegen die Lions. Und gleichzeitig erhoffe ich mir, dass bei Josh Jacobs der Knoten platzt und sich bei den Raiders wieder ein richtig starkes Run-Game etablieren kann. Kurzum, ich bin bei den Packers. Ich kann da gar nicht so wirklich anders. Ich habe die Raiders bei den letzten Spielen immer als sehr ideenlos empfunden. Während bei den Green Bay Packers wurden zwar Fehler gemacht, aber das ganze Playcalling war deutlich kreativer und der Spirit des Teams war irgendwie mehr zu spüren als bei dem Team aus Nevada. Also mein Tipp ganz klar, Go Pack, Go! Und falls du dein oder ein Team im Spielplan für diese Woche vermissen solltest, das liegt daran, dass die Seattle Seahawks, die Cleveland Browns, die Tampa Bay Buccaneers und die Los Angeles Chargers alle 4 in der Bye Week sind. Das heißt, die spielen erst in der 6. Woche wieder und machen eine kleine Pause. Das ist nicht unbedingt ein großer Vorteil, die so früh in der Saison zu haben, diese Pause. Meistens gar nicht so richtig nötig. Vor allen Dingen, weil eigentlich läuft für Seattle, für Tampa Bay und auch für die Chargers alles gerade ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil die Chargers auch endlich das Ruder rumgerissen haben und auch mal wieder gewinnen. Während Cleveland die Pause wahrscheinlich ganz recht kommt, damit sich Deshaun Watson wieder von seiner Verletzung kurieren kann. Also, wir werden es nächste Woche merken, für welches Team das gut und für welches es dann doch eher schlecht war. Und schon ist die Folge wieder vorbei. Das ist irgendwie traurig, aber irgendwie auch schön, denn das bedeutet, jetzt gibt es gleich wieder richtig viel Football zu sehen. Und ich hoffe, du hast einen vollen und tollen Football-Sonntag vor dir mit gutem Essen, tollen Freunden, Spielergebnissen, die dir gefallen, dass wir wenig Verletzte sehen, viele Touchdowns und ganz viel Football-Action auf dem Feld. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche dir einen spannenden 5. Spieltag. Okay.